Crisis? What Crisis? 11. Staffel. Werte. Orientierung oder Hindernis? Folge 9. Ethical Leadership. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Wir setzen das fort, was wir zuletzt mit Moral und Ethik angerissen haben, aus einem aktuellen Grund, da es ein Beispiel gab aus den USA. Und da gibt es zwei Beispiele, ein positives und ein negatives. Wir wollen uns mit dem Positiven beschäftigen. Und aufhängend zum Thema Ethical Leadership in der Fortsetzung, hat das überhaupt Nutzen? Was ist das überhaupt? Da gibt es ein paar Konzepte zu und es gibt auch sehr widersprüchliche Studien, die sagen, bringt was, bringt nichts, was ist es, wer gehört zu wem? Also wir stürzen uns da einfach mal rein und Uwe, Sven, soll ich erstmal mit der Geschichte nochmal kurz beginnen?
Erzähl die Geschichte.
Großes Kopfnicken. Genau. Also jetzt, wo wir das Ganze aufnehmen, das ist jetzt so Mitte des Mai und ungefähr so knapp 2 Wochen davor, an einem Wochenende, hat in Florida ein großes Golfturnier wieder stattgefunden. Da gibt's ja laufend große Golfturniere in den USA. Und zwar die Cadillac Championship. Und bei der geht es um 3,6 Millionen Euro Preisgeld, Dollar Preisgeld. Und dort hat der Golfprofi Cameron Young am zweiten Loch führte in der Schlussrunde mit 6 Schlägen, also noch komfortabel, aber natürlich noch der gesamte Platz vor ihm liegend, hat seinen Ball den Regeln gemäß aufgenommen, hat ihn gereinigt und hat ihn wieder abgelegt. Nach dem Ablegen geht er in die Ansprechposition und stellt fest, dass der Ball sich 2,5 Zentimeter bewegt hat, also 1 Inch. Keiner hat's gesehen, keiner von den Zuschauern, kein Schiedsrichter, niemand. Hätte jetzt einfach das Thema sein lassen können und durchspielen nach dem Motto, super toll. Nein, was macht er? Er sagt, halt, Freunde, hier, mein Ball hat sich bewegt. Und die Mitspieler, wie, was, wo? Nee, haben wir doch gar nichts gesehen, kann nicht sein. Aber er doch hat drauf bestanden und hat sich damit einen Strafschlag eingehandelt. Ja, bei so einem Turnier ist das natürlich schon ein Thema. Und da kam dann ein Mitbeobachter und hat sich daran erinnert, dass es doch da mal was zu Ethical Leadership und zu Moral Manager und Moral Person gab, dass zwei Wissenschaftler, die da hießen Linda Trevino und Michael Brown, das Ganze auseinandergenommen haben oder beziehungsweise mal erklärt haben. Ja, und so kamen wir drauf, was ist jetzt für den geneigten Zuhörer, Zuseher noch, was ist jetzt Moral Person, was ist Moral Manager, der Unterschied? Und die beiden haben das Ganze mal so definiert, dass sie gesagt haben, der Moral Manager, das ist die Bühne, auf der Führung sichtbar wird. Also was können alle anderen wahrnehmen, um so die Wertecharter zu spielen, um Compliance-Schulungen durchzuführen, in der Town Hall zu glänzen und so weiter. Aber die Moral Person, und das ist jetzt das Wichtige, die tritt dann auf, das ist in der Person begründet, wenn nämlich die Bühne weg ist und keiner mehr zuschaut. Also wie geht jemand denn dann mit Dingen um? Also und hier haben wir mit dem guten Golfspieler hier, mit Cameron Young gesehen, auf der Bühne, aber er hat sein eigenes Wertegerüst gefahren. Und jetzt kamen wir so zum Thema Ethical Leadership, das auch eben wissenschaftlich durchforstet worden ist. Was bringt uns das in Unternehmensführung oder auch in einer Führung, in einer herausgesetzten Position, wo andere vielleicht sonst immer den Blick auf mich haben.
Es ist unfassbar schade, dass wir nicht wissen, dass wir jetzt nicht die Leute fragen können, die jetzt das hier hören, diese Geschichte und auch deine Erklärung dann von Brown und Co., zu sagen, was ist er denn jetzt eigentlich, unser Cameron? Ne, ist er eine moralische Person oder ist er ein moralischer Manager? Weil er hat ja hat komfortabel, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, komfortable 6 Schläge Zorn. Ja, das ist schon mal nicht unerheblich, wenn die anderen, wenn er auch so ein guter Golfer ist und irgendwie muss er da hingekommen sein und die anderen so weit hinter ihm liegen. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, er möchte jetzt auf der Bühne darstellen, wie was er für ein toller Typ ist. Wir können, aber auch wenn wir schlechte Menschen wären, also nicht die moralische Person, könnten wir jetzt sagen, wow, das macht er ja nur, weil er jetzt auf dieser Bühne so komfortabel im Vorsprung liegt und nochmal durch das Gros der Menschen positiver bewertet werden möchte. Jetzt können wir aber auch unterstellen, was ich mir unfassbar wünschen würde in unserer wirklich Gegenwart, dass er wirklich so eine charismatische Persönlichkeit ist, der im tiefsten Inneren ist, ich es widerstrebt, so einen Betrug zu begehen, ob den jemand anderes sieht, ob ich den vielleicht initiiert habe oder ob der einfach durch Wind und was weiß ich, welche Einflüsse passiert ist. Es ist mir völlig egal. Ich würde mich selber verachten, wenn ich so einen Betrug begehen würde.
Ja, beide Varianten möglich, ja. Und es könnte dann eben, wenn die zweite Variante, also diese moralische Instanz in der Person wäre, hätte er eher das Gefühl, dass er danach mit dieser Belastung schlechter weiterspielt, als wenn er sie jetzt einfach mal klarstellt.
Aber ich glaube, das ist so der eine Teil, den wir ja durchaus aus der Psychologie kennen. Dieses Verhalten oder diese Entscheidungen sind super komplex. Ja. Ne, was alles an Variablen einen Einfluss nimmt in der Situation und was die Oberhand letztendlich am Ende gewinnt. Die erwarteten Konsequenzen, wie du schon richtig sagst, Uwe, sind natürlich ein Faktor darin. Wenn wir das Idealbild haben wollen, dann wäre sozusagen egal welche erwartete Konsequenz daraus entsteht, meine persönliche, integre, moralische Haltung als Person würde mir immer sagen, wie mein Verhalten aussehen muss, egal was hinten raus passiert. Das wäre das Idealtypische, was wir so gerne hätten. Ich nenne das einfach so gerne hätten. Und jetzt ist die Frage, je nachdem, wie stark die Konsequenz negativ danach ist, die ich erwarte, ob sich das durchsetzt oder nicht. Genauso wie wenn ich eben nicht so negative Konsequenzen habe, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass auch ein schwächer, ausgeprägter moralischer Kompass in mir selbst halt vielleicht trotzdem Oberwasser bekommt. Das ist ja das, was wir tagtäglich überall immer sehen. Das ist natürlich das Spannende, den Menschen gerade im Leadership zu haben, der wirklich sich an universellen, und das ist, glaube ich, nochmal ein spannender Faktor, universellen ethischen Prinzipien orientiert. Weil für mich ist immer die Herausforderung, welche sind das, in welcher Reihenfolge und in welcher Intensität haben wir die eigentlich? Weil du kennst das oder ihr kennt es beide ja auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn man eine Abfrage macht, ist Gesundheit dir wichtig? Dann sagen immer alle ja. Und genauso kannst du die Abfrage auch bauen, ist dir Ehrlichkeit wichtig? Sagen auch immer alle ja. Ist dir Fairness wichtig? Sagen auch immer alle ja. Ist dir Fürsorge wichtig? Sagen auch immer alle ja. Und Respekt? Sagen auch immer alle ja. Und dann muss man dahinter gucken, ob das in allen Situationen dann trotzdem die Oberhand gewinnt. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Und ob die ich jetzt zum Beispiel genannt habe, überhaupt die sind, die ihr als ethische Grundprinzipien sehen würdet.
Wenn dieses ethische Grundprinzip in der Gesellschaft oder immer einfach mal nur in unserer Firma oder jetzt in diesem Turnier zum Beispiel wirklich heißt Fairness. Vielleicht ist es aber auch, du hast in irre vielen Einflüssen, die von außen, die wir nicht kennen, die wir reinformulieren könnten, die wir reinträumen können oder reinfaken könnten und sagen, wow, der arme Cameron, der hat eine 7-köpfige Familie zu Hause und das Haus ist nicht bezahlt, die müssen was zu essen kriegen. Und jetzt steht seine Frau hinter ihm und sagt, du musst gewinnen, Cameron. Ja, genau das Gleiche kann ja in der Firma passieren. Ja, es ist nur begrenzt möglich, Subventionen überhaupt noch wahrzunehmen oder anzunehmen und oder aber auch Dinge im Wettbewerb durchzusetzen. Und jetzt habe ich die Chance im Wettbewerb mit einem kleinen, wir sagen cleveren Schachzug vielleicht, den anderen zu in Tüttelchen, jetzt negativ ausgedrückt, zu überfordern. Ja, und aber wir tun es nicht. Und dann stehen meine Mitarbeiter da und sagen so, Chef, klasse Nummer, du bist ein toller Typ. Aber es hat nichts genützt.
Ich finde es halt cool, weil es im Endeffekt, also der Sport bietet ja viele Möglichkeiten. Ne? Die letzten Wochen, wir haben wieder viel Fußball, vielleicht der eine oder andere auch geguckt, da sieht man das ja auch. Ab wann ist im Fußball es ein legitimes Mittel, Zeit von der Uhr zu nehmen? In der Grundidee des Fußballs, ist das jetzt verankert oder ist das nicht? Oder ist im Fußball in dem Wert drin, wir spielen fair gegeneinander, in Anführungsstrichen, ohne dass wir diese Krücke nehmen müssen, ich klaue dir Zeit, damit du dein Können auslebst. Aber das ist halt eine schwierig zu beantwortende Frage, weil theoretisch könnte man ja sagen, es ist eine Kernkompetenz eines Fußballers, ein Spiel zu verschleppen. Und das macht er besonders gut. Und das macht er ja im Regelrahmen. Also sonst wird er ja eine Strafe dafür bekommen. Das heißt, er macht das ja im regulären Rahmen. Ist das jetzt fair?
Nein.
Oder ist das nicht fair? Das ist also ich würde mich nicht trauen, diese Frage zu beantworten. Das ist super schwierig. Und im Unternehmen, finde ich, hast du das ja ähnlich.
Ich würde mich sofort trauen, wenn wir über diese Grundprinzipien sprechen, ne, dann sage ich einfach nein, das ist nicht fair. Weil wenn ich denn dieses Spiel, ist es ja ein Spiel. Wir wissen alle, worum es da geht in diesem Spiel, dass es um mehr geht als nur Ehre und Ruhm und Anerkennung oder so. Aber es bleibt ein Spiel. Und wenn ich denn dem anderen zeigen will, ich bin der Bessere in diesem Spiel, ja, versetze ich mal in die Lage, du bist jetzt von der in der unterlegeneren Mannschaft und du hast noch 90 Sekunden und der Torwart bummelt hinten wie mit dem Abschlag bis zum Get-No, dann ärgert sich jeder aus der gegnerischen Mannschaft zu Tode und sagt, es ist unfair. Eigentlich müssten sich alle ärgern, wenn nämlich diese Persönlichkeit da drin steckt, müssten sich alle ärgern und sagen, das macht man nicht. Das ist Compliance. Das ist Mann, wir machen das nicht. Und wenn ich die Größe habe, so wie Cameron vielleicht, dann sage ich einfach, nein, das machen wir nicht.
Aber ich finde es schwierig, Uwe, weil trotzdem, also ja klar, da gibt es, also ich könnte jetzt auch noch konstruieren irgendwie ein paar Sachen, wo du den Ball irgendwo hinschmeißt oder dich doof stellst oder so, ne? Da gibt es ja noch Auswüchse, die sind ja noch grenzwertiger. Aber der übliche Satz, mal auf den Ball zu treten, also anstatt ihn aktiv weiter nach vorne zu tragen, einfach auf den Ball zu treten und zurückzugehen, ist ja ein legitimes Stilmittel. Das würde ich ja vielleicht auch in anderen Situationen benutzen, um zu beruhigen, um zu entspannen. Und deswegen finde ich, ich finde das super schwer, das klar zu ziehen, ist das, wo fängt da die Fairness, die ich brauche, an? Weil im Prinzip, ich würde mich ja zwingen, mich selbst in eine Risikosituation in diesen 90 Sekunden noch zu bringen. Ja. Und das ist ja auch die Frage, ist das fair? Weil es gab ja auch 89 Minuten davor, wo ich das getan habe und zum Erfolg der Führung vielleicht gekommen bin. Da habe ich anders gespielt taktisch. Ja, und jetzt muss ich die Taktik anpassen, weil jetzt will ich nicht mehr nach vorne spielen, jetzt spiele ich nach hinten. Und dann ist die Frage, ist das ein weiteres Stilmittel? Oder strapaziere ich da irgendwann die Regeln so weit, dass wir ankommen und sagen, jetzt bewährt mir das als unfair? Also, ne, das ist so. Also der vorgetäuschte Krampf, um sich behandeln zu lassen, der wäre meines Erachtens unfair, aber die Geschwindigkeit aus dem Spiel zu nehmen, lässt sich schon eher drüber diskutieren.
Das kann ja auch sein, dass ich mit der Geschwindigkeit aus dem Spiel nehmen merke, weil auch meine Mitspieler irgendwo so ein bisschen die Kraft ausgeht. Also wir müssen uns jetzt einfach sammeln, ne?
Genau. Und jetzt müssen wir den Schwung wieder ins Unternehmen finden, weil das ist jetzt das Spannende. Aber ich glaube, mit den Bildern im Kopf kann man ganz gut jetzt auf Unternehmen übersetzen.
Ja, zurück ins Unternehmen. Wir haben im Fußball unendlich viele Regeln. Was nützen sie uns? Nichts. Die Diskussionen bleiben die gleichen. Die VARs und der sechste und der zwölfte Schiedsrichter und was wir alles so haben. Und die Regeln werden immer komplexer und immer komischer und immer merkwürdiger. Und es gab mal vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere erinnert, noch so etwas wie den ehrbaren Kaufmann. Und der ehrbare Kaufmann hat einen Vertrag gemacht, der hieß Handschlag. Und in der Firma heißt das dann, wir haben den Handschlag. Und wir brauchen nicht Gesetzestexte und 7 Untertitel und Paragraph 652 sowieso, sondern wir brauchen einfach nur etwas, ich weiß, vielleicht lacht ihr jetzt drüber oder so, was ich mit Gefühl bezeichnen würde. Ich habe das Gefühl, dass es etwas Ungerechtes ist. Und der andere sagt es mir dann auch noch, das halte ich für nicht fair. Wir haben also auch diese Offenheit und dieses Vertrauen und diese Vertrautheit, weil das hanseatische Kaufmannswort, übrigens auch wie das Wort Moral, basieren auf einem Grundwert, der Vertrauen heißt. Und dieser Grundwert Vertrauen, der lässt sich nicht in noch so viele kleine Videosequenzen in einem VAR einwickeln und sagen, oh, der ist jetzt umgefallen, weil er wirklich getroffen war. Oder der ist jetzt umgefallen, weil er umfallen wollte. Und der ist jetzt, kann jetzt gar nicht verletzt sein, aber er ist verletzt, ja. Und jetzt mache ich nochmal eine langsamere Slow Motion und nochmal 36 Kameras und zeige das dann hinterher allen und alle können sich ein Bild machen und sagen, siehste, haben wir es doch gleich gesagt, das war ein Foul. Und die anderen 50% der Zuschauer sagen, siehste, haben wir doch gleich gesagt, niemals war das ein Foul. Aber wenn beide das Gefühl haben, wenn wir das schaffen, und ich hatte ja letztes Mal schon darüber gesprochen, von diesen kleinen Zellen, in denen wir uns wieder bewegen müssen, weil das Große kriegen wir gar nicht hin, also kongruente Netzwerke, in kleinen Zellen sich wieder zu besinnen auf solche, wie soll ich es jetzt pathetisch sagen, ethischen Grundwerte, wie Vertrauen, wie Mäßigung, ja, das wäre total schön und notwendig und auch um die Gefahren, dass ich vielleicht im Wettbewerb kurzfristig mal einen Nachteil habe mit meiner Firma.
Aber jetzt packen wir ein bisschen was dazu, warum wir ja eigentlich hier zusammensitzen. Ne? Wenn wir jetzt einschauen, was da Forschung zu sagen, es gibt eine Meta-Analyse, NG Feldman 2015, die zeigt eben eindeutig, wenn es ethisches Leadership gibt mit dieser, wie du gerade sagst, Wertebasierung und es ein Vertrauen in die Führungskraft gibt, dass der relevante Faktor, der dazukommen muss, also der Mitarbeiter vertraut der Führungskraft und die ist sozusagen authentisch in ihrem Verhalten in diesem ethischen Leadership, dann haben wir positive Einwirkungen auf die Zufriedenheit im Job, also Job Satisfaction. Dann haben wir positive Einwirkungen aufs Commitment. Also bleibe ich, bin ich in diesem Job auch in Zukunft noch in deinem Unternehmen, dann haben wir eindeutig positive Entwicklung auf die Performance, das heißt auf Leistungsfähigkeit im Job der Mitarbeiter und wir haben definitiv was in dem kompletten Behavior in der Organisation, was sich dahin orientiert, also du veränderst die Kultur. Und das wird das ja verstärken am Ende. Das heißt, man kann das eigentlich sehr schön als Folgekette nachweisen, dass das funktioniert. Und wir haben trotzdem als Beispiel einen relevanten Einflussfaktor, der das stört und der heißt einfach Belastung im Arbeitsalltag. Also sobald Belastung aus dem Arbeitsalltag in dieses System eindringt, wird es brüchiger und es nimmt ein bisschen die Kraft. Das heißt, hier ist so für mich im Gesundheitsmanagement der wesentliche Schritt. Ich will das etablieren, ich muss aber gleichzeitig auch den Druck aus diesem System rausnehmen. Also man kann nicht beides haben, heißt das erstmal. Ja, ich werde wahrscheinlich in einem hoch unter Druck stehenden System Probleme bekommen, ethisches Leadership und Vertrauen in Leader reinzubekommen. Und das ist an unserem Golfbeispiel, hast du das ja oder habt ihr das sofort aufgemacht? Wenn er sein Haus abbezahlen muss und der nur einen halben Punkt vor ist, dann ist die Entscheidung schwerer zu treffen, als wenn ich 6 Punkte vor bin und ich glaube, ich bin der beste Spieler auf dem Platz.
Ja. Und ich treffe die Entscheidung vielleicht für mich alleine. Also ich erinnere mich auch nochmal genau. Aus so einem anderen Matchplay-Bereich, das war im Damengolf, wo halt jetzt auch eine Spielerin gesagt hat, hoppala, ich habe hier genau die gleiche Situation, mein Ball hat sich bewegt. Sogar ihre Gegnerinnen haben gesagt, nee, wieso? Und sie hat aber eine Mitspielerin. Also das heißt, sie sind jetzt in einem Team und dieses Team, also so ähnlich wie bei Ryder Cup oder den Spielen, wo du halt als Mannschaft auftrittst, ist es nicht mehr allein dein Thema, sondern auf einmal geht es auf die gesamte Mannschaft und alle anderen müssten jetzt diese Entscheidung ja ethisch mittragen und nicht hinterher sagen, sag mal, du Blödmann, wieso machst du das und bringst uns um den Sieg?
Genau. Und das, auch das, um, wenn ich das noch eben dazwischen schmeißen darf, Uwe, du hattest gerade schon angehört, auch das kann man, gibt's Modelle in der Wissenschaft wieder zu, die genau diese zwei Faktoren unterscheiden, nämlich einmal die psychologischen Faktoren, die eher in den Personen liegen, und einmal die organisationalen Faktoren, die da drin sind. Also, wenn dein Unternehmen aggressive Ziele hat, wenn der Wettbewerbsdruck hoch ist, wenn es eine starke hierarchische Gliederung gibt, wenn die Unternehmenskultur eher auf Leistung ausgelegt ist, wenn die sehr stark auf Mathematisierung, also auf Messbarkeit von Werten ist, dann wird das Probleme geben mit so einem Modell. Auf der psychologischen Seite, wenn du Menschen hast, die der dunklen Triade angehören, also die in den Persönlichkeitseigenschaften einfach einen Vollschatten haben, kennen wir gerade ja auch ein paar. Wenn es Blindness der Moral gibt, also wenn ich im Prinzip da nicht mehr so richtig hinterstehe in meinem Unternehmen, also wenn wir zum Beispiel alle das unterschreiben, also die übliche Steinplatte vorne stehen haben, aber Handlungen nachher anders eingefordert werden, ne? Das wäre so das Thema. Wenn ich die Menschen dafür keine Verantwortung mehr übernehmen wollen, das ist ein klassischer psychologischer Faktor. Und die Klassiker, Uwe, diese Steilvorlage für dich, Gier, Status, Macht, sind die größten Torpedierer von diesem Problem.
Deshalb, ich nehme meinen Aber jetzt zurück, weil du hast es jetzt ja auch auf den Punkt gebracht, nämlich das ist das, was wir, ich weiß, wir träumen ja nicht, wir leben ja auch in der Realität. Die Realität ist derzeitig sehr häufig eine völlig andere. Ich sehe das täglich auch in unseren Aufträgen, dass diese Realität nicht mehr so stattfindet, wie du sie jetzt eben gerade beschrieben hast. Also nehmen wir mal einfach deinen Satz zurück, Belastbarkeit im Arbeitsleben. Wenn ich das und ich habe Vertrauen in die Führungskraft und es ist nicht einfach nur eine Bühne, auf der wir uns darstellen und vielleicht vorher noch schön anmalen, sondern es ist wirklich in den Personen und jetzt nehme ich mal nur nicht den Manager, den der verantwortlich ist, sondern auch die anderen. Wenn ich das nämlich zusammen entwickle und dann, das machen wir sehr häufig, wer ist schuld? Wir sind schuld. Wir sind selber schuld. Wenn wir also hingehen und sagen, Wir machen es, egal in welcher Position, ja, man darf ja nicht vergessen, dass der Manager, der da auf der Bühne steht, dass ich mit dem ja als Mitarbeiter in einem Abhängigkeitsverhältnis stehe, dass da immer bleiben wird, immer, ja. Gerade bei kennzahlengetriebenen, du hast das mathematisches Modell genannt, bei den kennzahlengetriebenen Unternehmen ist ja die Halbwertszeit von solchen Managern auf der Bühne relativ gering. Ja, das, was wir bei der Deutschen Bahn in der letzten Zeit erlebt haben, da sagt man einfach, wow, so tolle neue Leute da an der Spitze und die ersten zwei sind schon weg. Ne? Wie kommt das eigentlich? Und bei inhabergeführten Unternehmen sehe ich das ein kleines bisschen anders. Aber letztendlich brauche ich diese Persönlichkeit nicht nur auf der Bühne, sondern ich brauche die Persönlichkeiten bei meinen Mitarbeitern. Hohe Bindung, gemeinsames Commitment zu der Belastung und nicht einfach nur mich auf die Straße zu stellen und weil alle grölen, wir wollen nicht mehr 8 Stunden, sondern wir wollen, ja, daran darf keiner rütteln. Es gibt sicherlich auch intelligente, menschenfreundliche Arbeitszeitmodelle, die nicht in solchen Dogmen von, ja, ich muss diese 8 Stunden und alles andere ist unmenschlich und ganz krank und kann gar nicht. Nein, es muss doch intelligente Modelle geben, die den Realitäten entsprechen.
Aber dann wären wir jetzt so an dem Punkt, was mache ich denn jetzt konkret in der Praxis? Und ich glaube, da waren wir auch in anderen Folgen schon mal. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, gerade in diesem Themenfeld, dass die Handlung deutlich mehr Effekt machen wird, als es im Prinzip irgendwie das Commitment auf einem Papier zu irgendwelchen ethischen Werten ist. Also wir wollen ja nicht Handlungen haben im Alltag. Also wenn wir eine Organisation entwickeln wollen würden, dann müssten wir jetzt dafür sorgen, an welchen Stellen im Alltag des Unternehmens finde ich eigentlich ethisches Verhalten und wie wird es sichtbar und was wollen wir da ganz konkret? Das ist die große erste Teil, den wir brauchen. Und ich finde immer noch spannend, ich habe letzte Woche da ja auf einem Symposium in Berlin reden zu der Idee der Organisationsentwicklung. Ich habe als allererstes die Frage gemacht, okay, wenn ihr immer Kennzahlen haben wollt, müsst ihr auch ein Konstrukt messen können. Und dann wäre jetzt, Wie ist eigentlich der Zustand von ethischem Leadership in meinem Unternehmen? Das würde ich persönlich jetzt einfach mal messen. Ja, und ich will keine Reklame für irgendwelche Tools machen, aber es gibt eine ganze Menge diagnostische Tools, die man benutzen kann, um einfach mal messbar zu machen, wie sehen zum Beispiel meine Mitarbeiter oder meine Belegschaft oder meine anderen Führungskräfte, egal über welchen Weg ich da messen will, unsere Ausprägung an ethischem Leadership. Und dann weiß ich genau, wo wir hin müssen. Also dann weiß ich, wir müssen verändern, an der und der Stelle in den Handlungen wird es anscheinend nicht sichtbar oder wird besonders gut sichtbar und schon wären wir ja im Spiel.
Und wir kommen auch schon wieder vom Spiel zum Ende dieser Episode in dem Teil. Heißt aber auch für mich nochmal in dieser Zusammenfassung, wenn ich in so einer Organisation im System bin, muss ich es auch irgendwann mal lernen, dass ich diese Widersprüche aushalte, wenn ich einen anderen moralischen Ansatz habe und dann links und rechts sehe, dass der gerade aufgeweicht wird oder dass da anders gespielt wird, dann heißt es halt für mich in dem Moment auch, jetzt diesen Zwiespalt, diese Diskrepanz auszuhalten und neue Entscheidungen für mich zu treffen. Wie das vielleicht gehen kann oder was man da noch alles so machen kann, vielleicht unterhalten wir uns in der nächsten Episode drüber. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen, bleibt ethisch sauber und moralisch integer, dann klappt es auch mit den Nachbarn oder wie auch immer das so schön hieß oder mit den Mitarbeitenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.